So.
Hey. Also ich habe die Aufnahme gestartet.
Auch ich habe die Aufnahme gestartet.
Hallo, mich gibt's auch noch.
Hallo, Anna.
Sitzt du runter?
Hast du die Aufnahme gestartet?
Nee, Tim hat die Aufnahme gestartet.
Ich habe die Aufnahme gestartet.
Okay, Tim hat die
Aufnahme. Du hast den Keks aus der Dose geklaut.
Was?
Wer, ich?
Ja, du.
Wer jetzt, ich?
Niemals.
Wer denn?
Kennst du das nicht?
Hey, nein, ich kenne das nicht.
Wirklich nicht?
Nee, was ist das?
Das ist nicht dein Ernst.
Hä, das hat mir nichts.
Das ist nicht dein
das
Ernst.
Das hat so schön funktioniert, Anna. Das ist super. Wir wollen wissen genau, worum es geht.
Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht kenne ich es, aber sag mir gerade gar nichts.
Oder wir haben es einfach so gut gemacht.
This is hilarious.
Okay. Das ist ja lustig. Du hast echt gar keine Ahnung.
Ich glaube nicht. Also, ich glaube ja, dass ich glaube, ich habe keine Ahnung, ja. Ich weiß es nicht.
Weiß ich, wie löst man das
ich
jetzt?
Ich finde,
auf?
Das sollte der Header für unseren Podcast sein. Tim was? Glaubt, er hat keine Ahnung.
Was mal als Titel oder jetzt so?
Nee,
als,
Disclaimer für
achso,
die gesamte.
Als Tagline,
ja, genau.
Für den Podcast.
Als Slogan.
Ja, noch heißt er nicht so. Noch heißt er, dir bringe ich noch was bei. Herzlich willkommen, dass
ihr
da seid. Untertitel.
Tim
glaubt,
er hat keine Ahnung.
Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich habe ein Thema mitgebracht, da habe ich ein bisschen mehr Ahnung. Weil da habe ich ja was dazu gelesen.
Jetzt mach eine Kamera aus.
Ja,
ich mach die Kamera
ist jetzt,
aus.
Das lenkt sonst ab. Es lenkt vor eure Schönheit lenkt mich ab vom Aufnehmen.
Folge 144.
Die bringe ich
144.
dir.
Oh, nicht schlecht.
144.
Ja.
Schön.
Ja, und ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht, weil es wird wieder wärmer, alle wollen raus, oder? Das ist jetzt so, deswegen machen wir jetzt wieder ein bisschen mehr Druck bei die Folgen, ne? Ich habe was Kleines mitgebracht, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist das was ich auch demnächst mal ausprobieren möchte, ob das bei mir auch so ist, aber erstmal will ich mit einem super cleveren Zitat anfangen. Oh. Es gibt nämlich ein Zitat, das wird Albert Einstein zugeschrieben. Und ich gehe fest davon aus, dass er das nicht gesagt hat. Aber das,
wieso gehst du davon aus, dass er das nicht gesagt hat?
Pass auf, es gibt das Zitat lautet, wie lange eine Minute sein kann, hängt davon ab, auf welcher Seite der Toilettentüre man sich befindet. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder? Kennt ihr das?
Nee, aber
ich kenn das
mit klingt wie so ein Kalenderspruch.
So
genau. Ja, also
wie so ein Wandtattoo irgendwie.
Ja, stimmt. Wie
also so das würde ich jetzt nicht, also das wird man jetzt nicht im Wohnzimmer haben wollen, aber ja, so ein bisschen.
Ja, es gibt ein ähnliches Zitat, auch von Einstein anscheinend. Es geht halt um Relativität, nämlich, dass er gesagt haben soll, ob man jetzt eine Stunde mit einer geliebten Person redet, das fühlt sich an wie eine Minute, oder ob man eine Minute lang die Hand auf einer heißen Herdplatte hat, dann kommt es einem vor wie länger als eine Stunde. So. Hm. Das ist so die Referenz, dass Zeit halt relativ sein soll, das ist Relativität und so. Ich weiß nicht, ob er das auch gesagt hat. Mit dem Zitat startet aber das Paper, mit dem ich mich beschäftigt habe. Also wichtig ist nur, Zeit ist nicht nur rein physikalisch relativ, also mit allem drumherum, so mit nah an schwarzen Löchern sein oder sich sehr schnell bewegen, damit die Zeit an verschiedenen Orten verschieden schnell vergeht. Das haben wir ja alles schon zu Genüge in irgendwelchen Sci-Fi-Filmen gesehen. Sondern Zeit ist auch in unserer menschlichen Wahrnehmung sehr unterschiedlich. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal geklärt. Vor ein paar Folgen habe ich ja schon mal davon erzählt, dass Wunden schneller heilen, wenn Leute glauben, es sei mehr Zeit vergangen. Ne?
Ja.
Was ja wirklich recht spannend ist. Und letztes
Seit
Jahr,
wir darüber geredet haben übrigens, habe ich meine Steißbeinverletzung überdacht. Und das mir wurde ja gesagt, es dauert ewig und so weiter. Mhm. Und gefühlt hat sie dann angefangen zu heilen, weil ich so dachte, es ist schon ewig viel Zeit vergangen, eigentlich müsste es jetzt mal gut sein.
Ja, nice. Guck mal, direkt Wissen angewandt.
Also ich meine, klar,
Tim's
das ist jetzt also.
Tipps.
Ja.
Da sind sie. Ja, sehr schön, das freut mich doch. Ja, und letztes Jahr habe ich in einem Paper von einem Versuch gelesen, ich weiß nicht, ob ich im Podcast drüber erzählt habe, ich glaube aber nicht. In dem haben Forschende zeigen können, dass die Wahrnehmung von kleinsten Momenten, also das, was man so als das Jetzt und Hier wahrnimmt, also der Moment jetzt, länger oder kürzer ist, je nachdem, wie schnell das Herz gerade schlägt und in welcher Phase der Rhythmus gerade ist. Was super spannend ist.
Darüber hast du nicht erzählt, aber das ergibt für mich total Sinn, auch bezogen auf so Situationen, in denen man Angst hat zum Beispiel oder so. Da kann sich halt irgendwie so ein Moment extrem lang anfühlen.
Mhm.
Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es auch mit dem Puls zu tun hat.
Ja, und dieser Zusammenhang mit dem Puls, der ist ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich auch anscheinend Dinge, die man tun kann, damit der Unterschied zwischen tatsächlich vergangener und gefühlt vergangener Zeit nochmal deutlich länger wird, wie eine ganz frische Studie aus den Niederlanden und der UK zeigt.
Ja, kann ich das so verändern, dass ich dass ich das Gefühl habe, dass es total kurz war, obwohl mein Arbeitstag schon rum ist?
Pass auf. Studie, veröffentlicht im Journal Brain and Behavior. Und populistisch gesagt, wenn du möchtest, dass die Zeit für dich langsamer vergeht als in Wirklichkeit.
Nein, das will ich nicht.
Ah, okay, weiter. Falsche Studie. Ja.
Da musst du eins tun, Fahrrad fahren. Das kann die Zeit für dich um ganze 9% langsamer machen.
Oh mein Gott, das ist halt wirklich so. Fahrradfahren dauert gefühlt immer ewig.
Es kommt drauf an. Manchmal sitzt man auf dem Fahrrad und es zieht sich einfach unfassbar in die Länge. Aber ich finde, das hat dann auch oft was, so, wo man startet und wo man hinfährt. Aber ich weiß nicht.
Vielleicht. Ja, spannend, ne? Dass Sport die Zeitwahrnehmung verändert, dafür gab es schon ein bisschen länger. Zwar wenige, aber immerhin schon ein paar Studien oder Belege, die das zeigen konnten. Dass die Zeit bei Sport eben langsamer zu vergehen scheint. Die Forschenden jetzt in dieser Studie, die wollten das nochmal genauer untersuchen und haben, und jetzt wird Hannah natürlich sagen, es ist ein bisschen wenig, aber in dem Fall ist es okay, man konnte signifikant zum Nachweisen 33 TeilnehmerInnen Fahrrad fahren lassen und haben dann die gebeten, zu verschiedenen Zeitpunkten schätzen zu lassen, wann etwa 30 Sekunden vergangen sind. Also haben gesagt, jetzt go, und dann sagst du Bescheid, wenn 30 Sekunden rum ist. Und das haben sie zu mehreren Zeitpunkten gemacht. Das haben die Forschenden auch als einen ersten standardisierten Test für so eine Zeitverzerrung vorgeschlagen. Das gab es vorher nicht. Also es gab einfach keinen Weg, was man machen kann, um diese Zeitverzerrung irgendwie zu messen. Das ist deren Vorschlag. Die haben auch andere Sachen ausprobiert, vielleicht mal eine Minute warten oder noch länger. Und das mit den 30 Sekunden hat sich als relativ gut rausgestellt. Das ist einer so der Kernpunkte der Arbeit. Jedenfalls vor und nach dem Radfahren, also immer in diesen Ruhepausen, haben die Teilnehmenden im Durchschnitt erst gesagt, dass die Zeit vorbei ist, nachdem die 30 Sekunden schon tatsächlich vorbei waren. Also das heißt, sie haben quasi später erst gesagt, die Zeit ist rum.
Okay.
Während des Radfahrens war es genau andersrum. Also sie sagte im Durchschnitt, dass die Zeit weit vor der tatsächlichen 30-Sekunden-Marke vergangen war. Das heißt, die tatsächliche Zeit verging langsamer als die wahrgenommene.
Ja gut, aber ich meine, das muss ja nicht unbedingt nur am Radfahren liegen. Da, ich kann mir halt auch vorstellen, bei jeder Art von Workout, vor allen Dingen, wenn man da irgendwie keinen Bock drauf hat, dann so.
Genau. Das, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen das, was die versucht haben zu gucken. Ist das, also lässt sich das noch ein bisschen genauer mit dieser Methode, die sie machen, abschätzen? Und die haben sich auch verschiedene Sachen angeguckt. Die haben nämlich geguckt, ist es egal, wie lange die Leute schon am Radeln sind? Also sind die jetzt 500 Meter oder 3 Kilometer schon gefahren? Und es war völlig Wurst. Es hat die, also es hat quasi nicht, je länger es dauerte, umso mehr war das irgendwie verschoben, sondern es war quasi halbwegs konstant. Und es war auch egal, wie intensiv sie radelten, also wie sehr sie sich angestrengt haben oder wie locker sie gefahren sind. Was auch interessant ist, weil da gab es andere Ergebnisse in anderen Studien. Und es war auch egal, ob man gegen jemand anderen angetreten ist, also zum Beispiel gegen einen virtuellen Avatar, der irgendwie versucht hat, einen zu überholen oder nicht. Das hat nichts an dieser Zeitverzerrung geändert und das ist natürlich interessant. Und auch wenn die Studie jetzt noch ein bisschen klein war, lassen sich halt schon so ein paar Dinge ableiten. Beispielsweise sagen die Forschenden, dass es vor allem für AthletInnen wichtig ist, sowas zu wissen, dass so eine Verzerrung stattfindet, die eigene Performance halt richtig einzuschätzen, ne?
Du willst, wenn du bei einem Rennen bist oder so und dann denkst du irgendwie, du hast jetzt keinen Timer irgendwie, weil normalerweise haben die ja immer irgendwie einen Computer oder sowas dran, dass sie dann nicht das Gefühl bekommen, dass sie, einfach ein falsches Zeitgefühl einfach haben.
Genau, also es ist für dich einfach wichtiger zu wissen, was für einen Effekt Wahrnehmung und also Sport auf deine Wahrnehmung und so hat. Und die haben natürlich jetzt einiges überlegt, was man noch so machen kann. Ich will das jetzt irgendwie gefühlt auch mal überlegen, ob ich mich beim nächsten Mal, wenn ich mich aufs Rudergerät gesetzt habe, irgendwann mal sage, Hanna, sag mal 30 Sekunden, go, und dann geht's los.
Erinnerst du dich noch daran, dass ich euch mal, also Chris und dir, geschickt habe, dass ihr mal einen Timer starten sollt und dann nach einer Minute, also einer für euch gefühlten Minute, Stopp drücken sollt. Und das haben wir ja alle parallel zueinander in unterschiedlichen Orten gemacht. Und ich hatte das gesehen, weil die Theorie aufgestellt wurde, dass Leute mit ADHS ein anderes Zeitgefühl haben als neurotypische Menschen. Und das war schon total interessant, wie die Unterschiede waren, weil Tim und Chris waren ziemlich genau auf einer Minute, also
ja,
irgendwie
akkurat,
59
ich, ne?
Sekunden oder eine Minute eins oder so. Also die Abweichung wirklich quasi gar nicht. Und mein Stopp war nach 30 Sekunden.
Ich wollte gerade sagen, das war bestimmt viel früher, ja.
Also wirklich nach ziemlich genau 30 Sekunden. Das heißt, gefühlt vergeht meine Zeit halt doppelt so schnell wie eure. Doppelt so langsam.
Andersrum.
Genau.
Deutlich langsamer, ja.
Ja.
Das muss ich auch mal.
Ja, was ich verstehen kann, weil wenn du wenn das tatsächlich der Fall ist, dass man einfach viele Eindrücke am Verarbeiten ist, dann schätze ich mal, also das ist ja auch das gängige, die gängige Ansicht, dass wenn du möchtest, dass für dich als lebender Mensch die Zeit langsamer vergeht, dann musst du Neues erfahren, ne? Neue Eindrücke sammeln und Sachen, die du noch nicht kennst. Ne? Das ist ja so die Ansicht. Und
ist das so? Ist doch eigentlich genau andersrum, oder?
Nee, wenn du das Gefühl haben willst, dass die Zeit nicht vorbeirast, dann musst du anfangen, neue Sachen
zu finden. Ja, aber gute neue Sachen geben einem doch häufig das Gefühl, dass die Zeit super schnell vergangen ist.
Das stimmt.
Aber retrospektiv ist, glaube ich, in der Zeit mehr passiert, glaube ich. Das ist
genau,
das
also,
ja, wie auch immer.
Ich glaube, also, jetzt lässt sich das ganz gut sagen, wenn man jetzt versucht, zurückzublicken. Also ich glaube, das sagt man schon so. Also es fühlt sich relativ erst so an, als ob das sofort vorbei wäre. Im Nachhinein ist, glaube ich, aber, also wenn du dann mehrere Tage oder Wochen dabei bist, hast du das Gefühl, dass die Zeit nicht weggerast ist, wenn du dich mit neuen Sachen auseinandersetzt. Und jetzt können wir das, glaube ich, ganz gut sogar in uns selber irgendwie quantifizieren, wenn wir an die Corona-Zeit zurückdenken.
Ja,
an
der hatte ich jetzt auch gerade.
Weil das sind für mich einfach 2 Jahre, die non-existent sind.
Ja.
Ne?
Also. Ja. Also gefühlt waren sie halt ewig lang, aber ich habe halt keine Erinnerungen geschaffen und dadurch habe ich halt auch keine Anhaltspunkte, um überhaupt eine Länge von Situationen zu messen.
Ja. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal auch im Podcast gesagt, dass immer wenn ich versuche, einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zu referenzieren, dass ich ihn meistens 2 Jahre zu früh, also zu spät ansetze, weil ich diese 2 Jahre nicht
draufrechne. Aber da gibt es ja auch eine ziemlich genaue Begründung für, und zwar Ortswechsel sind extrem relevant für Zeitwahrnehmung. Und dadurch, dass die während der Covid-Pandemie und des Lockdowns halt einfach für die vernünftigen Leute oder die, die es zumindest so machen konnten, super selten wurden, ist halt auch einfach das Erinnerungsvermögen im zeitlichen Sinne sehr anders.
Ja.
Wie auch immer, ich wollte eigentlich nur sagen, dass halt unabhängig von Fahrrad oder nicht Fahrrad zwischen verschiedenen Menschen die Zeitwahrnehmung schon extrem sich unterscheiden kann. Also wie wir ja festgestellt haben in unserer winzigen privat-empirischen Studie.
Ja. Ja. Ach ja, aber das mit dem Sport, wie gesagt, also vor allem, glaube ich, wenn man lange läuft und solche Sachen macht, dann hat man das ganz natürlich, das Gefühl, dass man denkt, eigentlich müsste doch schon viel mehr Zeit vergangen sein.
Ja, aber
sein.
Auch bei jeder anderen Sache, zum Beispiel hast du mal eine Kniebeuge gehalten oder einen Plank. Beim Planken ist es so, es müssen doch jetzt mindestens schon 3 Minuten sein und dann ist es höchstens eine.
Ich glaube, was auch so ein bisschen damit zusammenhängt, ist, wenn man die ganze Zeit mit der Zeit konfrontiert ist. Also ich hatte auch mal eine Phase, als ich so einen Ferienjob gemacht habe, da dachte ich auch so 8 Stunden irgendwie Nachtschicht und es ging nicht um. Und wenn man die ganze Zeit auch dann auf die Uhr guckt und guckt, naja, sind jetzt wieder 5 Minuten
ja,
um.
Ja, das stimmt.
Dann, und ich glaube, wenn du halt so einen Plank machst und du hast vor dir quasi die Stoppuhr, weil du eine Minute jetzt den Plank halten willst oder 10 oder keine Ahnung, dann wirkt das wahrscheinlich deswegen dann auch noch mal länger, neben der Anstrengung, die man natürlich parallel irgendwie hat. Aber diese Konfrontation mit der Zeit quasi so richtig, auch auf dem Bildschirm, wenn du quasi am Bildschirm arbeitest, hast du ja rechts unten eigentlich immer die Uhrzeit irgendwie.
Das ist mein größtes Problem.
Und ich glaube, das könnte es sein, wo man schielt da ja die ganze Zeit drauf. Vielleicht musst du einfach mal deine, weiß nicht, wie heißt diese Taskleiste unten einfach kollabieren lassen.
Ich glaub, dann bin ich richtig enttäuscht.
Also, nee, aber das sieht man seltener. Also der Trick damals war, als ich in meinem Ferienjob irgendwie keinen Bock mehr hatte und einfach Feierabend haben wollte, ich habe dann einfach nicht mehr auf die Uhr geguckt. Man muss sich das aktiv abgewöhnen, ständig auf die Uhr zu gucken. Weil das hat mir dann geholfen. Dann ging der Tag irgendwie schneller um. So, vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht.
Also ich habe in dem Rahmen auch noch von Sachen gelesen, dass man PatientInnen, die eine Chemo machen, dass man die in so VR-Welten eintauchen lässt, die absichtlich dafür gestaltet sind, dass die das Gefühl haben, die Zeit vergeht für die Leute schneller, ne? Weil durch so eine Chemo durchzusitzen, ist halt ein scheiß Prozess. Und die sind dann halt in diesen VR-Sachen und dann ist die Zeit schon rum, obwohl sie sonst, wenn sie das VR-Zeug nicht gemacht hätten.
Ja, das ist halt wie einfach Gaming wahrscheinlich.
Genau.
Dann,
ja,
ne?
Ja,
also,
ja. Das wirkt dann anders. Ja.
Ja. Ja, aber das ganz fresh letzten Monat im April veröffentlicht.
Fresh.
Ist auch irgendwie spannend, weil man hat so ein intuitives Gefühl dafür, aber natürlich muss es irgendjemand aufschreiben und auch mal wissenschaftlich aufarbeiten und versuchen, das irgendwie zu quantifizieren. Und deswegen fand ich das ganz interessant. Ja.
So, nachdem wir ja letztes Mal erfahren haben, dass ihr Probleme mit der Heizung habt, habe ich tatsächlich ganz kurz überlegt, zu gucken, wie so eine Heizung überhaupt funktioniert. da dachte ich mir aber irgendwie, so eine Heizung ist jetzt nicht richtig mega spannend. Und dann sind mir so ein paar Sachen eingefallen, die damals, als ich solche Dinge das erste Mal in die Hand genommen habe, dachte ich, das ist wirklich Magie. Also ich konnte es mir damals nicht erklären. Und es geht auch um Wärme.
Eine Kartoffel. Handwärmer.
Jawohl, genau. Ich musste an Handwärmer denken. Und zwar an diese durchsichtigen, wo so ein Metallchip drin ist, den man dann klickt und dann kommt da eine Wärme raus. So, und ich wusste bis heute halt nicht, wie es funktioniert, weil es auch nicht ganz trivial ist und weil ich das damals so ein bisschen wie Magie empfunden habe. Und es eigentlich, wenn man sich das mal anguckt, ist es immer noch Magie, wenn man das sieht und spürt, finde ich. Aber deswegen habe ich mir mal angeguckt, wie das tatsächlich funktioniert. Und das wollte ich euch heute mal mitbringen. Und zwar brauchen wir noch so ein paar Dinge, die wir in der Chemie, ich weiß nicht, 6. Klasse, 7. Klasse hatten. Exotherme und endotherme Reaktionen. Mhm. Könnt ihr euch noch dran erinnern, was das ist?
Na klar. Das eine produziert Wärme und das andere entzieht Wärme.
Ja, Energie generell. Also es kann, meistens ist es Wärme, aber es kann zum Beispiel auch Licht sein. Also es gibt eine klassische endotherme Reaktion, ist zum Beispiel, wenn du jetzt Photosynthese zum Beispiel hast, da brauchst du ja Licht die ganze Zeit, damit das quasi stattfindet. Also da wird dann aus CO2 und Wasser unter Zugabe von Licht, dann wird dann Glucose und Sauerstoff. Das ist halt eine klassische endotherme Reaktion. Und eine exotherme Reaktion ist zum Beispiel so eine Wunderkerze. Wenn man die anzündet, dann geht diese Reaktion los und es fackelt die ganze Zeit ab. So, und dann brauchen wir noch chemische Reaktion und physische Reaktion. Eine chemische Reaktion, das ist die Reaktion oder sind Reaktionen, in der Verbindungen aufgebrochen werden und neue geschaffen werden, wie zum Beispiel auch bei der Photosynthese. Und bei physischen Reaktionen, da ändert sich nur der Aggregatzustand. Also wenn man jetzt Wasser kocht zum Beispiel, ist das ja erstmal keine chemische Reaktion. Das Wasser bleibt das gleiche, es wird einfach nur erhitzt und wird dann halt gasförmig. So, das sind so diese zwei Basics, die man vielleicht ein bisschen braucht, um zu verstehen, wie diese Handwärmer funktionieren. Denn in diesen Handwärmern ist eine Lösung aus Natriumacetat-Trihydrat und Wasser. So, Natriumacetat-Trihydrat, das ist quasi in Wasser gelöstes Salz, in Anführungszeichen, also Natriumacetat. Und diese Lösung, die ist gesättigt, das heißt, da kann kein Salz mehr dran, sondern das ist einfach komplett gesättigt und mehr Natriumacetat könnte diese Lösung nicht aufnehmen. Diese Lösung hat jetzt einen Schmelzpunkt oder eine Schmelztemperatur von 56 Grad. Also bis 56 Grad würde es eigentlich fest bleiben. Also kann man sich vorstellen, wie so ein eine Schmelztemperatur von Eis ist ja zum Beispiel auch 0 Grad. Also alles, was über 0 Grad ist, da schmilzt dann das Wasser. Und alles, was da drunter ist, dann bleibt es halt fest. So, und dieser Schmelzpunkt, diese Schmelztemperatur von dieser Lösung liegt halt bei 56 Grad.
Wenn man Celsius.
Jetzt, Celsius. Ja, nicht Fahrenheit. Damit fangen wir gar nicht erst an. Das könnte man aber auch mal erklären, wie das
Nein.
berechnet. Nee, das ist Blödsinn, genau. So, wenn man jetzt diesen Handwärmer in kochendes Wasser legt, also diesen festen, dann schmilzt dieser Feststoff, weil es ja über 56 Grad ist. Wenn es kocht, sind es 100 Grad. Wenn man jetzt diesen Wärmer rausnimmt und das Kissen sich langsam abkühlt, dann müsste ja eigentlich, wenn dieses Kissen 56 Grad Celsius erreicht, dann fest werden. Wird es aber nicht, sondern es bleibt flüssig. Und dieser Zustand, das ist ein metastabiler Zustand, ein wunderbares Wort, wie ich finde. Und zwar ist das ein Zustand, in dem eine Aggregatzustandsänderung im Prinzip kurz bevorsteht. Also wie so eine Kugel, die gerade davor ist, irgendwie den Bach runterzufliegen oder so. Und es fehlt noch so dieser letzte Sprung oder diese letzte Zugabe von irgendwie einer äußeren Umgebung oder halt irgendwie einer äußeren Bedingung, die noch dazukommen muss. Und das, was dazu kommt, das ist dieses Klicken, also dieses Umswitchen von diesem Chip. Dadurch wird dieser Kristallisationsvorgang in Gang gesetzt und das ist sozusagen diese Startkomponente. Bei diesem Phasenwechsel von flüssig zu fest entsteht ja so eine gewisse Wärme. Und diese Energie, die da freigesetzt wird, die wurde vorher in diese Lösung quasi reingesteckt. Also wenn man Salz in Wasser löst, dann lösen sich diese zwei Komponenten, die jetzt in diesem Natriumacetat, ist einmal Natrium und einmal Acetat, das löst sich auf. Und damit sich das auflöst, braucht es Energie. Und diese Energie nimmt dieses Natriumacetat aus dem Wasser. Das heißt, das Wasser wird erstmal kälter, egal wie hoch die Temperatur ist. Wenn du da Salz hinzufügst, in diesem Fall Natriumacetat, wird es kälter. Diese Energie ist dann quasi in dieser Lösung ich sag jetzt mal, gefangen im flüssigen Zustand. Und diese Energie wird dann wieder freigesetzt, wenn es wieder zurück in diesen festen Zustand gebracht wird. Und dieser feste Zustand wird durch diesen Chip, den man klickt, ausgelöst, durch diese physische Reaktion. Und bei dieser Kristallisation entsteht dann letztendlich die Wärme. Es ist also ein abrufbarer Speicher, ein latent Wärmespeicher, nennt man das dann auch. Und dadurch kann man halt die Energie, die man vorher da reingesteckt hat, quasi über Jahre hinweg in diesem Beutel behalten. Und durch diese Auslösung der Kristallisation wird dann diese Wärme wieder freigesetzt.
Es gibt ja einen ähnlichen Prozess, aber ohne, dass man die Wärme da reingepackt hat, bei Wasser. Ne? Du kannst ja Wasser auch weit unter 0 Grad kriegen, ohne dass es gefriert. Mhm. Und dann holst du es aus dem Gefrierer oder Kühlschrank raus.
Und dann
haust einmal drauf, kräftig. Und dann erst mal, also gefriert das so durch plötzlich.
Mhm. Ja, du musst nicht mal wirklich aktiv Wärme hinzufügen. Also es reicht, wenn du jetzt zum Beispiel einen 20 oder 10 Liter Eimer mit Wasser hast und du kippst da Salz rein, dann wird das Wasser insgesamt, dieser ganze Eimer wird kälter. Weil halt diese Auflösung von Salz Energie braucht, die sich dieses Salz einfach aus dem Wasser zieht, diese Wärme. Genau, und das ist halt eigentlich, also deswegen kannst du dann, wenn du Salzwasser hast, deswegen kann es noch unter 0 Grad in einem flüssigen Zustand bleiben, eben weil dieses Salz, das aufgelöst ist, einfach diese Energie, die vorher da drin war, ja, gespeichert hat. Also mega spannend. Weil, wenn man das jetzt mal ganz groß denkt und sich überlegt, wenn man irgendwie Energie, die man jetzt dann hat, irgendwie speichern möchte, also neue erneuerbare Energien zum Beispiel, und man möchte diese Energie irgendwann in irgendeiner Form auch immer dann abrufen, könnte man theoretisch einfach diesen Prozess in einem größeren Rahmen zum Beispiel irgendwie anstoßen, sodass man dann diese Wärme am Ende irgendwie nutzen kann, indem man irgendwie Brauchwasser oder so wärmer macht. Ja.
Ja, aber das wird ja, glaube ich, sogar auch ein bisschen schon gemacht, so Salz, wie auch immer, wie auch, also keine Ahnung. Ich habe zu wenig Ahnung von so Energiespeicherung, aber es gibt so Tests mit irgendwelchen Salzmischungen auf jeden Fall. Aber keine Ahnung, ich hätte es nicht sagen dürfen, weil jetzt muss ich irgendwann nachgucken und fühle mich schlechter. Aber,
nein, ich habe sowas tatsächlich auch gelesen. Ich wollte mich jetzt wirklich nur auf diese Handwärme konzentrieren, weil es einfach auch in einem kleineren Rahmen funktioniert. Aber die Idee ist einfach irgendwie ziemlich cool. Und dass man, also wie das abläuft und wie das aussieht und was, dass es dann warm wird, ich fand das früher einfach schon immer mega spannend.
Ja, ich habe bestimmt in meinem Leben 3 oder 4 davon besessen und alle irgendwann verloren oder verschenkt. Ich habe keine Ahnung, wo die inzwischen hin sind. Und ich glaube auch mal, dass ich einen verbrannt habe. Weil wenn man die ins kochende Wasser packt.
Ja, und am Boden, ne?
Und vergisst, nicht nur, dass man, wenn man einfach vergisst, dann verkocht das Wasser irgendwann und dann zerschmilzt natürlich diese Gummi-Plastikhülle.
So,
und dann stinkt das wie Sau und qualmt auch wie blöd. Und das habe ich auch schon, ich glaube sogar in unserer WG, aber da warst du wahrscheinlich noch nicht bei uns, Dirk.
Daran kann ich mich nicht erinnern, nee, das stimmt.
Also ich habe ausschließlich positive Erinnerungen an diese Handwärmer. Vor allen Dingen also sehr romantisierte Erinnerungen, weil eine Freundin von uns im Winter immer auf dem Weihnachtsmarkt direkt vor unserer Tür gearbeitet hat. Und der war natürlich immer kalt und dann habe ich immer einen Handwärmer oben abgekocht und ihr runtergebracht. Und dann hat sie den noch heißen Handwärmer, weil der ja frisch quasi wieder flüssig war, erstmal so benutzt. Und dann hat sie den irgendwann geklickt. Und wenn er dann kalt war, bin ich wieder runtergegangen, habe ihn abgeholt und neu gekocht.
Ja. Ja, also die gibt es auch ich glaube auch als Schuheinlage zum Beispiel, also dass du dann solche Dinge auch einfach in deine Schuhe tun kannst, also da hat die Menschheit sich wirklich was Tolles überlegt, ist auf jeden Fall praktisch.
Ich habe jetzt zum ersten Mal letztes Wochenende gemerkt, dass auch solche Sachen in die Moderne übergehen, weil ich habe zum ersten Mal Leute gesehen, die haben elektrische Handwärmer gehabt, die quasi aussehen wie wie heißt das?
Vapes?
Nee, ja, sieht aus wie eine Mischung aus
Vape. So Powerbank.
Und, Powerbank, ja. Und das sind aber so 2 Stücke, die sind so aneinander und du kannst die dann quasi so mit magnetisch auseinander einfach ziehen und hast die dann in den einzelnen Fingern oder als Ganzes.
Oh, geil, sowas brauche ich ja. Ich habe immer so kalte Finger.
Ja, man muss aber auch leider so ein bisschen überlegen, auch wie so praktisch die Dinger sind, wie viel Energie man da auch da trotzdem immer noch reinsteckt. Ne? Also wenn du jetzt so ein festes Ding hast, musst du es ja erst einmal wieder auf die Temperatur bringen, dass es wieder, dass es wieder flüssig wird. Und da musst du ja ganz viel Energie reinstecken. Das ist zwar praktisch, wenn du dann diese Energie dann später wieder abrufen kannst, aber die Energiebilanz von solchen Dingern sind halt
Ich wollte gerade sagen, ne?
Nicht so richtig pralle, weil, aber ja, trotzdem sind sie ja einfach mega praktisch und wenn einem kalt ist, dann ist einem dann vielleicht
ja,
das dann
auch egal. Ja, und
gleichzeitig
frage ich mich halt, wie viel Verantwortung liegt da bei den einzelnen
das
Leuten
auch,
mit ihren Handwärmern?
Genau.
Ja, glaub, die Handwärmer sind nicht. Die also, machen den
ja,
Kohl
genau,
nicht
fett. Also,
die CO2-Bilanz von Handwärmern global.
Ja, das ich warte nur drauf, okay, dass das irgendwie im kommenden Winter so eine, weißt du, man geht so durch die Innenstadt und schreit
so
Leute an, die so
ja, genau, dann gibt es so Handwärmer-Shaming.
Die kannst du nur.
Also Pilz, wie heißt es, Heizpilze-Shaming? Okay, ja, aber ja, Handwärmer, ja, maybe not.
Okay.
Ja. Doch, du kannst dann halt sagen, ihr, meine Handwärmer sind biologisch, das hast du gemacht, als du sowieso das
ich koche die immer, genau, ich wollte
ja,
gerade sagen, immer wenn ich Nudelwasser heiß mache, koche ich erstmal meine
Handwärmer. Oder wenn ich meine Menstruationstasse auskoche, weil das musst du ja auch machen, dann mache ich die gleich mit dazu.
Das machst du auch immer, ne?
Klar.
Ja.
Ja, aber genau, also das meinte ich ja gerade auch, wenn man jetzt irgendwie überschüssige Energie irgendwie hat oder irgendwo, wo sowieso Hitze entsteht und man kann das irgendwie noch mitnutzen. Ich glaube, das wär dann so im größeren Stil, glaube ich, praktisch ja, zu Hause. Ja. Man kann auch einfach, also lasst eure Hände warm werden, so wie ihr wollt und das Klima kriegen wir schon irgendwie anders hin.
Ja, zum Beispiel so.
Wow, was für ein Übergang. Dann mit Beethovens Fünfter. Oder ist das die Fünfte? Ich weiß nicht genau. Ja.
Kennt ihr den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte?
Persönlich,
habt
ja.
Habt ihr den schon mal die Hand geschüttelt?
Wir sind auf Facebook befreundet.
Dem gesamten Gerichtshof. Allen Leuten, die da. Ja.
Nee, aber wisst ihr, wo der sitzt?
In Brüssel.
Nee.
Ach, Luxemburg ist der.
In Den Haag? Nee, doch. Nee.
In Straßburg.
Straßburg ist für mich das gleiche. Ist alles da unten.
Jedenfalls, ich bin ein bisschen late to the party, aber dadurch, dass ich mich jetzt irgendwie so viel damit beschäftigt habe, dachte ich, bringe ich es euch jetzt hier auch nochmal kurz und knackig in den Podcast mit für alle, die nicht Lage der Nation und irgendwelche anderen Umweltpodcasts hören. Hier auch nochmal bei dir bringe ich noch was bei. Am 9.04.24, also vor nicht ganz so langer Zeit, vor einem Monat ungefähr, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ein historisches Urteil gesprochen, und zwar gegen die Schweiz.
Mhm, ja.
Und dieses Urteil ist insofern historisch, weil es das Menschenrecht auf Klimaschutz etabliert. Und der bisherige Ansatz im Klimaschutz war vor allem auf die Reduktion des CO2-Ausstoßes und vor allem der Prävention von weiteren Schäden gedacht. Und der EGMR, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, hat in seiner Entscheidung für die sogenannten Klimaseniorinnen aus der Schweiz ganz eindeutig ein Recht auf Klimaschutz für aktuell bestehende Generationen begründet. Und zwar insbesondere vor den aktuellen Folgen des Klimawandels. Und es ist tatsächlich immer so gewesen, dass sich alle Verordnungen, die bisher auch von der EU erlassen wurden, Richtlinien und so weiter, sich halt immer auf die Prävention und auf den Schutz des Klimas in Bezug auf die Zukunft bezogen haben. Und diese Klimaseniorin, das ist halt ein Zusammenschluss von älteren Menschen aus der Schweiz, die haben halt gesagt, hallo, wir leiden aber jetzt. Und deswegen hat der EGMR jetzt in seinem Urteil die Vertragsstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention dazu verpflichtet, vor den Folgen des Klimawandels wirksam und insbesondere auch erfolgsbezogen und tatsächlich zu schützen. Und das inkludiert halt auch einen wirksamen Naturschutz, der unter anderem vor Hitzewellen schützen kann. Und gerade der Baumbestand und auch Grünflächen können natürlich in Innenstädten Extremtemperaturen entgegenwirken. Darüber haben wir, glaube ich, schon vor Ewigkeiten mal gesprochen. Und das hat der EGMR jetzt eben auch erkannt. Und interessanterweise gab es vor diesem Urteil im Rahmen der EU-Renaturierungsverordnung genau solche Maßnahmen, die die EU-Staaten hätten treffen müssen. Also es gab eine vom Parlament, also vom EU-Parlament angenommene Fassung der EU-Renaturierungsverordnung und die hat Festlegungen über die Verpflichtung der EU-Staaten zur gestuften Wiederherstellung der Lebensräume, die sich in schlechtem Zustand befinden, getroffen. Und das heißt, in dieser Verordnung war unter anderem verankert, dass bis 2030 mindestens 30%, bis 2040 mindestens 60% und bis 2050 sogar 90% der sanierungsbedürftigen Ökosysteme wiederhergestellt werden hätten müssen. Und diese Pflicht, diese Ökosysteme wiederherzustellen, sollte eben dazu beitragen, die Klima- und Artenschutzziele der EU zu verwirklichen. Tatsächlich ist es aber dann so gewesen, dass die Abstimmung im EU-Umweltrat, um eben diese Verordnung überhaupt durchzubringen, überhaupt nicht stattgefunden hat. Die haben das wieder von der Tagesordnung genommen, weil einige Staaten signalisiert hatten, dass sie nicht zustimmen würden. Und damit war die Mehrheit halt nicht mehr gesichert. Und natürlich haben wir ein EU-Klimapaket, Fit for 55.
Stimmt, stimmt.
Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Mhm. Und da drin stehen halt viele Maßnahmen, die sich halt auf erneuerbare Energien beziehen, auf Emissionen oder halt auch Verkehr und Gebäude richten. Also gibt ja auch eine Gebäuderichtlinie und so weiter. Aber die gewährleisten eben nicht den Schutz vor den Folgen des Klimawandels. Also den aktuellen Schutz vor den Folgen. Und das EGMR-Urteil, das insbesondere halt die Problematik von diesen Hitzewellen für ältere Menschen anerkannt hat, könnte also jetzt zum Beispiel ein Anstoß sein, diese Renaturierungsverordnung doch noch zu verabschieden. Und was halt rechtlich tatsächlich interessant ist und weswegen ich euch das hauptsächlich erzähle, weil es ja immer spannend, wie kann man das überhaupt jetzt nutzen, weil da hat jetzt halt irgendein Gerichtshof was gesagt und was machen wir jetzt damit, ist halt, dass nach Artikel 46 Europäischer Menschenrechtskonvention eigentlich diese Urteile nur verbindlich sind für die beklagte Partei, also in dem Fall
die Schweiz?
Für die Schweiz. Hm. Allerdings verpflichtet Artikel 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention die Vertragsstaaten, niedergelegte Rechte auch zu gewährleisten. Und diese Rechte bzw. die Reichweite dieser Rechte dürfen eben vom EGMR bestimmt werden. Und in seinem Urteil im Fall von diesen Klimaseniorinnen hat der EGMR, also die Rechte aus Artikel 8 Europäische Menschenrechtskonvention jetzt, also der Schutz auf Familie vor allen Dingen und Privatleben, das ist sozusagen, worauf sich dieses Urteil gestützt hat, weiter konkretisiert. Und damit müssen alle Vertragsparteien von der Europäischen Menschenrechtskonvention sich an dieses Urteil halten. Also es gibt sozusagen eine Norm in der Europäischen Menschenrechtskonvention, die den Schutz vom Privatleben und Familie gewährleistet. Und der EGMR hat jetzt gesagt in seiner Entscheidung, dieser Schutz kann nur gewährleistet werden, wenn ihr jetzt anfangt, die Auswirkungen des Klimawandels im Hier und Jetzt auch zu bekämpfen und nicht nur in der Zukunft. Was jetzt noch interessant ist, ist natürlich, dass die EU immer eine riesige Rolle spielt da drin, wie Klimaschutz überhaupt stattfindet, vor allen Dingen für uns jetzt natürlich hier. Und die EU selbst ist keine Vertragspartei der Europäischen Menschenrechtskonvention. Weil die EU damals gesagt hat, nein, das machen wir nicht, weil unsere Regeln sind besser und enger und.
Das ist der gleiche Grund, warum sich Deutschland immer bei den ganzen Abstimmungen enthält oder nicht mitmacht, weil sie sagen, wir haben ja eigentlich noch viel bessere Regeln. Ja.
So, dann könnte man jetzt sagen, okay, die EU ist eigentlich überhaupt nicht daran gebunden und auch die ganzen EU-Staaten, die eben nicht Vertragspartei der Europäischen Menschenrechtskonvention sind, sind auch nicht an dieses Urteil gebunden. Deutschland im Übrigen ist Vertragspartei der Europäischen Menschenrechtskonvention und wäre also oder ist tatsächlich an dieses Urteil gebunden. Aber tatsächlich gibt es auch einen Weg, über den die EU nicht nur im Hintertürchen, sondern tatsächlich sehr offiziell gebunden ist. Und zwar gibt es die EU-Grundrechte-Charta und in der gibt es tatsächlich einen Artikel, der sagt, dass alle Rechte, die in dieser EU-Grundrechte-Charta im Sinne von Menschenrechten verankert sind und die sich auch, also parallel sozusagen, in der Europäischen Menschenrechtskonvention wiederfinden, an deren Auslegung muss man sich sozusagen orientieren. Das heißt, wenn es eine Rechtsweiterentwicklung gibt, zum Beispiel eben durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und sich eine Parallele zu diesem Recht, was der EGMR weiterentwickelt hat, in dieser EU-Charta wiederfindet, dann muss die EU sich auch daran halten. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass es in der EU-Grundrechte-Charta eine Parallele gibt auf den Schutz von Familie und dem Privatleben. Und dementsprechend ist die EU an dieses EGMR-Urteil auch gebunden und an die Auslegung. Das heißt, es wird jetzt interessant sein, in der Zukunft die Fälle anzugucken, die halt eventuell in der EU geklagt werden. Aber die Historie hat halt auch gezeigt, dass die EU sich in ihrer Rechtsprechung regelmäßig an die Entscheidungen aus Straßburg hält. Summa summarum, alle Vertragsstaaten von der Europäischen Menschenrechtskonvention sowieso schon mal, die Schweiz in allererster Linie, weil sie haben das Verfahren verloren, und tatsächlich auch alle EU-Staaten sind insofern jetzt daran gebunden, einen Klimaschutz zu gewährleisten, der die aktuellen Bedingungen verbessert für die Generationen, die jetzt leben. Für die Alten und auch für uns. Und das ist ganz interessant eigentlich, weil sich jetzt nicht mehr nur darauf berufen werden kann, ja, wir versuchen das ja für die Generationen nach uns, aber jetzt sind tatsächlich auch alle alten Säcke in der Politik dazu verpflichtet, das Leben für sie selbst besser zu machen.
Ja, ich musste direkt dran denken, dass das ja Auswirkungen hat auf zum Beispiel, man hat es vielleicht mitbekommen, in Berlin gibt es einen Volksentscheid, den Baumentscheid, wo es darum geht, quasi die Zahl der Bäume in Berlin zu verdoppeln, um genau dem entgegenzuwirken.
Yeah.
Und das war ein Vorgehen, das war eine ganze Geschichte, die sich jetzt seit Monaten entwickelt hat. Und das heißt, vielleicht müssen die gar nicht den Weg über einen Entscheid gehen, weil die einfach auch sagen können, es ist sogar eigentlich unser Anrecht vielleicht sogar.
Ja, es könnte, also abgeleitet. Das ist halt auf jeden Fall auch was, was einklagbar sein wird.
Das wollte ich gerade sagen oder fragen, weil wie kann man jetzt als, ich sage jetzt mal als Privatmensch, diese neue Entwicklung quasi nutzen, damit letztendlich es dann auch tatsächlich mehr zu diesen, also damit diese Folgenausbesserung quasi überhaupt stattfindet. Und die Klage oder die Androhung einer Klage reicht ja vielleicht ja dann auch.
Ja, wahrscheinlich schon, genauso musst du so machen dann, wie die Schweizer Omas und Opas. Ja. Dann musst du sagen, meine Stadt oder mein Land oder mein Staat in dem Fall tut zu wenig, um mich zu schützen. Also ich kann mir gut vorstellen, wir haben jetzt hier in Aachen, ist es relativ grün und ich glaube in Bonn bei dir ja eigentlich auch, aber es gibt ja Städte, wo einfach, ich glaube, das ist nämlich auch das Problem, was in Berlin war, da wurde glaube ich da war irgendwie ein anderes Gesetz im Gespräch, was auch das leichter Fällen-Gesetz, glaube ich, oder so genannt wurde, dass es halt einfacher sein soll für jemand, der bauen möchte, einfach Bäume abzureißen. Ich glaube, das ist, also nagelt mich nicht drauf fest, ich bin da jetzt auch nicht ganz so fest im Sattel, aber ich glaube, das war so der Hintergrund, dass eigentlich es leichter gemacht werden sollte für Leute, die bauen wollen, was aber zur Folge hatte, dass noch mehr Bäume, die man bräuchte, um quasi das Klima zu gewährleisten, weggekommen wären. Ich glaube, das spielt da so ein bisschen mit rein.
Ja, es ist halt auf jeden Fall jetzt so, also vor dem EGMR, also dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu klagen, da sind schon relativ hohe Hürden. Also es ist ja tatsächlich auch so, dass andere Klagen, die von zum Beispiel von so Teenagern gemacht wurden, die wurden halt abgelehnt aufgrund von, ich sag mal, Zulässigkeitsvoraussetzungen, weil die halt zu viele Staaten verklagt haben gleichzeitig und nicht nur ihren eigenen Staat. Und
die haben
halt
das nicht wie hieß das? Also ich habe das auch gelesen, die haben die nationalen Wege noch nicht ausgeschöpft.
Ja, so weiter. Und also die Hürden, zum EGMR zu kommen und da dann auch eine Klage durchzukriegen, sind halt relativ hoch. Insofern ist es halt tatsächlich auch dahingehend halt historisch, weil halt jetzt das erste Mal einen Verein sozusagen, es ist nichts anderes. Also es ist halt einfach ein Verein, der sich zusammengeschlossen hat als SeniorInnen und der EGMR hat in dieser Rechtsprechung tatsächlich auch direkt mal festgelegt, wie lange so ein Verein überhaupt bestehen muss, damit er überhaupt klagen kann und so weiter. Auf jeden Fall, die Hürden sind hoch, aber mit dieser Rechtsprechung und dadurch, dass sie halt auch in die EU durchschlägt, wird es halt viel einfacher sein, weil zum Beispiel ein Verfahren vom EuGH, also vom Europäischen Gerichtshof, das ist viel leichter. Und der EuGH hat aber bisher halt auch nie so recht gesprochen in diese Richtung. Und jetzt müssen sie sich auf einmal daran halten. Und das ist natürlich ein Druckmittel, was halt auf die einzelnen Staaten und aber halt auch auf komplett alle europäischen Staaten sozusagen gleichzeitig ausgeübt werden könnte, wenn es sich jetzt auf konkrete Dinge beziehen würde. Und leider dauert sowas ja immer ziemlich lange. Aber es ist trotzdem, finde ich, eine total interessante Rechtsentwicklung von einem Recht, was sich halt einfach auf die jungen Generationen vor allen Dingen bezogen hat und eventuell eben auch auf zukünftige Generationen beziehen sollte, dass das jetzt eben auch ein Menschenrecht für die Leute ausgesprochen hat, die ja auch eigentlich sehr vulnerable Personen sind in unserer Gesellschaft, nämlich die alten Leute. Ja.
Zumal das auch wieder zeigt, wie, also wenn man irgendwie an Klimaschutz denkt und an die Akteure, die beim Klimaschutz in irgendeiner Weise eine Rolle spielen, dann denkt man oder habe ich lange an irgendwie Privatmenschen, Staaten und irgendwie Organisationen gedacht, aber dass halt die Rechtsprechung tatsächlich was sein kann, was den Menschen einen lebenswerten Planeten quasi irgendwie verschafft oder dazu beiträgt, dass gewisse Ziele erreicht werden und sowas, das wird dadurch einfach auch wieder nochmal mehr gestützt, wie wichtig auch sowas ist, ne? Also wie wichtig irgendwie die Rechtsprechung und all das, diese Entwicklung, die sich jetzt ja damit ja auch so ein bisschen manifestiert, wie wichtig das tatsächlich irgendwie für alle kommende Generationen ist und für die Menschen, die jetzt hier schon leben. Und das finde ich irgendwie sehr schön, dass das so in diese Richtung geht.
Ich finde halt auch einfach die politische Bedeutung, die das jetzt bekommen hat, durch eine Rechtsprechung, durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Ja,
also, dass es jetzt einfach ein Menschenrecht ist, vor dem Klimawandel quasi geschützt zu werden. Das ist tatsächlich sehr relevant.
Ja.
Und wurde auch Zeit.
Klar, das ist sowieso halt immer das, was ich immer in diesen ganzen Thematiken denke oder sehr, sehr häufig. Also auch halt auf irgendwelche anderen Menschenrechte, wie zum Beispiel, wie ein vernünftiger Mensch zu behandelt zu werden, wenn man kein Cis-Mann ist, da denke ich auch immer so, ja, dass das überhaupt jemals anders war, ist schon schräg. Aber gut, das ist auf jeden Fall ein wichtiger und tatsächlich auch sehr interessanter Schritt und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen erklären, wie ihr anderen auch erklären könnt, ja, in Deutschland und auch in der EU kann man jetzt sich quasi auch darauf berufen.
Auch ganz, ganz interessant, weil ich hatte das Thema mit Hannah mal quasi in unserem Privatleben besprochen, weil ich halt spannend fand, dass die Schweiz da das Thema war und die Schweiz eben nicht Teil der EU ist.
Ja, das dachte ich
ja, aber Teil der
auch. Ja.
Menschenrechtskonvention.
Ja. Genau.
Also die sind Vertragspartei der Menschenrechtskonvention. Insofern landet es dann
auch
beim EGMR.
Das macht es aber auch irgendwie gefühlt auch nochmal wieder ein Stück weit komplizierter. Also das ist so diese unterschiedlichen Organe gibt, die irgendwie alle auf europäischer Ebene eine Funktion haben und manche Länder sind daran gebunden und manche nicht und da gibt es Vertragspartner und dann so. Aber dass es da diese Verknüpfung gibt, wusste ich jetzt auch nicht. Also, dass quasi die EU sich da auch ja, beziehen muss. Das
und guck mal, Dirk, deswegen sind wir ja so breit aufgestellt in diesem Podcast. Wir haben die Leute, die wissen sowas.
Ja.
Und dann haben wir Leute.
Die wissen das ja auch noch nicht, aber jetzt.
Die wissen das noch nicht. Und die wissen dann aber dafür, dass man Salz ins Wasser schüttet.
Ja. Was damit passiert, stimmt.
Oder?
Wie war letzte Folge? Irgendwas mit Zahlen.
Irgendwas mit Zahlen.
Ja, was ist die unrealistischste Zahl? Nee,
irrationalste.
Tja, ich kann es mir einfach
ja,
nicht merken.
Ja, oder das Warten und Zeit war auch wieder Thema. Ne? Wir hatten doch auch schon mal eine Folge, wo Zeitgefühl ja schon mal eine Rolle gespielt hat. So, es ist,
Hat Tim ja auch gesagt, mit den Wunden.
Ja, stimmt, genau. Ja. Das ist so schön.
Ja.
Ja, sorry, falls ihr das alles schon wusstet.
Noch gar nichts davon. Also doch, so ein paar Sachen. Ich wusste, dass es die EU gibt. Ich wusste, dass es die Schweiz gibt.
Hast du dieses Urteil mitbekommen gehabt?
Habe ich nicht, nee, nein.
Ah, okay, interessant. Ja, also, das ist dann wahrscheinlich wirklich so Bubble-abhängig, weil ich gefühlt habe ich halt jetzt zum 100. Mal dasselbe erzählt. Aber ich glaube, ich hoffe, dass es für viele von euch neu war und dass ihr mir folgen konntet.
Ich muss da direkt mal mit ein paar Leuten sprechen, die ich kenne, die nämlich bei dieser Baumentscheid-Bewegung mit dabei sind. Da würde mich nämlich interessieren, wie sehr das bei denen schon quasi ja auch geplant ist, das zu nutzen und damit vielleicht sogar, ja, umzugehen. Ja. Ja, spannend.
Toll, toll, toll. Ich hab noch was.
Sachen, die jeder kennt. Aber niemand weiß, wie es richtig heißt.
Wie nennt man diesen Beutel beim Backen, wenn man auf der Torte was so ein bisschen verzieren möchte?
Spritzbeutel.
Ja, so nennt man das auch. Und es gibt aber einen noch
und
tolleren.
Spritztülle.
Ja, die Tülle ist ja das, was man vorne drauf setzt.
Ja.
Is it cake?
Nein. Das ist der Dressiersack.
Nee, ist er nicht. Das ist doch Quatsch.
Also, genau, also da gibt es viele Bedeutungen oder viele Namen für diesen Sack, diese Tüte, wo vorne so ein Aufsatz drauf ist, aber der wird halt auch Dressiersack genannt, ja.
Sachen, die jeder kennt, aber niemand weiß, wie es richtig heißt.
Wunderbar. Und mit diesem Revival dieser allzeit beliebten Rubrik, würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Die Katzen sind schon eingeschlafen.
Oh, das ist doch schön.
Und wir können uns jetzt in unser verdientes Wochenende begeben.
Yes.
Oh, man hört den Kater auch im Hintergrund ganz leicht schnurren. Ja.
Ich habe gerade nur so ein anderes Geräusch gehört, aber es war kein Schnurren. Es war ganz leise. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Hey, ciao.
Ja, wir hören uns
tschüss.
2 Wochen wieder.
Bis dahin.
Bis
dahin. Oh ja, dir bringe ich noch was bei.
Ja, tschüss.
Dirk, Anna.
Und Tim.
Tschüss.
Abschalten.
Schnurrt.
Der schnurrt in meinem Schoß.
Toll.
Da ist ja auch was los.
Toll.
Und es schmeckt nach so Erdbeerzeugs.
Das ist ja lecker.
Diesen Trolli-Erdbeerdingern.
Ach, die sind gut.
Mega.
Da habe ich mal gehört, wenn du wirklich seekrank bist, sollst du Apfelkuchen essen, weil der schmeckt hoch so wie runter. Also,
ja. Das ist gar nicht so,
alte.
Boah, das ist ja, so alte, ich habe richtig lange gebraucht, das zu verstehen.
Nee, das finde ich einen guten
Hinweis. Das schmeckt das. Ich kann es mir echt vorstellen.